Also von heute auf morgen zu sagen, ich ziehe Sachen aus der Cloud zurück, entgegen dem Trend, dass er eigentlich alles in die Cloud zieht und auch die neueste innovative Funktionalität ausschließlich in der Cloud verfügbar ist. Also finde ich schon erstaunlich.
Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründer und Geschäftsführer von BARK und mein Gast heute ist Tim Grosser. Tim ist Senior Analyst bei der BARK und mein Co-Autor zur Studie Datensouveränität, die wir in diesem Jahr durchgeführt haben. Das Thema ist so richtig hochgekocht Anfang des Jahres mit den politischen Veränderungen in den USA. Aber wir konnten feststellen in unserer Befragung von ungefähr 300 Unternehmen, dass es gar nicht das wichtigste Thema für Unternehmen ist, warum sie jetzt so einen Fokus auf Datensouveränität legen. Insofern haben wir mit der Studie einige wirkliche spannende Hintergründe herausarbeiten können und feststellen können, aber auch zum Beispiel die Kernfrage gestellt, welche Maßnahmen denn jetzt eigentlich ergriffen werden von Unternehmen. Also ein Trendthema dieses Jahres, ein wichtiges Thema für viele Unternehmen in dieser ja doch sag mal Welt, die geprägt ist davon, dass die Unsicherheit zunimmt, dass man also gerne die Kontrolle über so ein wichtiges Wirtschaftsgut wie die Daten auch dann nochmal sozusagen in den Fokus nimmt und das Risiko, was man vielleicht hat, nochmal neu bewertet. Insofern viel Spaß mit der Folge und den Ergebnissen dieser Studie. Hallo Tim.
Hi Carsten, ich grüße dich.
Grüß dich auch. Toll, dass du mal wieder in meinem Podcast bist. Heute geht es um ein spannendes Thema, Datensouveränität.
Ja.
Ist jetzt ja tatsächlich schon seit einiger Zeit in der Diskussion. Und wir laufen jetzt ja zu auf den Data und AI Summit, unsere große Konferenz Richtung viertes Quartal Jahresende. Und da wird das natürlich auch eine Rolle spielen, denn gerade auch für Data und AI Verantwortliche ist das natürlich ein großes Thema. Und sie werden ja auch gefragt, wie geht ihr eigentlich damit um? Wie sollen wir als Unternehmen damit umgehen? Was ist denn das überhaupt? Also insofern, glaube ich, ist das ein relevantes Thema. Und wir hatten jetzt vor einigen Monaten dazu auch eine kleine Befragung gemacht, um einfach so unsere Meinung und die anekdotischen Informationen, die man oder die ja die Stories, die man eigentlich dazu hört, auch mal ein bisschen zu unterfüttern. Erzähl uns doch vielleicht erstmal ein bisschen mehr über die Studie, Tim.
Ja, klar, gerne. Die Studie durfte ich ja mit dir zusammen machen. Insofern war wirklich ein schönes Projekt. Also die Studie haben wir tatsächlich im Mai ist die rausgekommen und da haben wir es geschafft, tatsächlich so um die 300, um genau genommen 295 Teilnehmer zu befragen zur Relevanz, zur Herausforderung, warum sie das überhaupt machen, einfach zum Thema Datensouveränität. Und die Studie, die war halt speziell halt auch auf den deutschsprachigen Markt ausgerichtet und hat daher auch die meisten Teilnehmer halt aus dem deutschsprachigen Raum akquirieren können. Ist eigentlich Industrie total unspezifisch gewesen. Die meisten kamen aus der Fertigung beispielsweise. Aufs Dach kam jetzt 81% und hat eigentlich einen ganz guten Querstich gegeben, weil wenn man sich auch so die Unternehmensanzahl oder die Unternehmensgröße anschaut, hatten wir auch eine gute Verteilung. Also wir haben 42% von Unternehmen, die halt zwischen 100 und 2500 Mitarbeiter sind, 39%, die Großunternehmen mit mehr als 2500 sind und die übrigen Prozente sind dann natürlich die kleineren Unternehmen. Also ich denke mal, es gibt einen guten Einblick auf jeden Fall.
Ja, genau. Und gerade wenn man eben die Daten von 300 Unternehmen hat, dann hat man eben auch einfach ein bisschen solidere Basis, um Aussagen darüber zu treffen. Erste Frage war, wir wollten eigentlich feststellen, ob so unsere Wahrnehmung, dass das ein wichtiges Thema ist, auch so gesehen wird. Wie fandst du da die Ergebnisse? Spannend, überraschend oder eigentlich gut nachvollziehbar?
Es war ein sehr, sehr eindeutiges Ergebnis. Und unsere These wurde auch bestätigt. Dennoch fand ich das überraschend für mich persönlich, weil das halt mit so einer Eindeutigkeit da doch gesagt worden ist. Und zwar in 84% halt tatsächlich dann auch gesagt, das ist für uns ein extrem wichtiges Thema und das beschäftigt uns auch. Die Unternehmen bestätigen das auch nochmal, das ist extrem wichtig. Und werden jetzt eigentlich zwei Fragen am Anfang gestellt. Einmal, für wie wichtig haltet ihr das? 84% sagen, ist mega wichtig. Und wir haben ja auch noch eine zweite Frage gestellt, und zwar inwieweit die Bedeutung der Datensouveränität auch gewachsen ist über die letzten 2 Jahre. Und da sieht man halt auch wunderbar anhand der Ergebnisse der Studie, dass hier halt auch um die 70% sagen, dass halt die Bedeutung an Datensouveränität, also aus dem Schattendasein hin zu einer strategischen Relevanz halt deutlich auch zugenommen hat und auch deutlich gewachsen ist. Also das fand ich auch nochmal sehr, sehr ein prägnantes Ergebnis aus der Studie.
Absolut. Also unterstreicht wirklich die Bedeutung. Und dann haben wir letztendlich, glaube ich, eine der absoluten Kernfragen dieser Studie gestellt, nämlich warum ist das ein wichtiges Thema? Also die konkrete Frage war ja, welche externen Faktoren oder Ereignisse haben die Bedeutung von Datensouveränität in Ihrem Unternehmen beeinflusst? Und der Hintergrund war natürlich, dass wir wahrgenommen haben, dass diese Diskussion aufgekommen ist nach dem 20. Januar, also der Inauguration von Trump, wo natürlich plötzlich eine amerikanische Politik ganz anders aussah, auch letztendlich natürlich für viele Fragen aufgeworfen hat, ob das jetzt noch so ein verlässlicher Partner ist, ob da eben jetzt auch vielleicht erratische Dinge passieren. Deshalb ist ja eine Hypothese, die man auch stellen kann, ist, dass eben die politischen Entwicklungen in den USA eigentlich der Haupttreiber für diese Diskussion ist. Aber die Studie hat ein anderes Ergebnis gezeigt, überraschenderweise, fand ich.
Ja, definitiv. Aber trotzdem, das nochmal aufzugreifen. Und wer dich kennt oder deine Vorträge auch schon irgendwo gesehen hat, Daten werden politisch, sagst du immer, das ist auf jeden Fall einer der Gründe. Aber das ist ein Grund, den 46% der Befragten tatsächlich nur auf Platz 2 gewählt haben. Aber es gibt noch was Datensouveränität doch noch mehr treibt, und das sind tatsächlich die neuen gesetzlichen Vorgaben, denen wir uns gegenübergestellt sieht. Also ganz vorneweg, wir haben auch noch eine Überarbeitung von GDPR. Wir haben die NIS-2-Richtlinien beispielsweise. Wir haben den EU Data Act. Alles relevante Regulatorien, ja, die halt auch Vorgaben geben, wie wir unsere Daten besser kontrollieren sollten, wie wir mehr Transparenz in den Daten reinbringen sollten. Und das hat natürlich alles einen großen Effekt auf die Datensouveränität, um hier mal ein paar Beispiele zu nennen. Und auf dem dritten Platz mit 42% sind tatsächlich der Anstieg an Cybersecurity-Vorfällen. Also das bekommt man ja nicht nur als Unternehmen mit, sondern auch Privatpersonen. Sicher sind die Daten nicht immer so, sondern es gibt verschiedene Datenlecks und die, ich sag mal, Cyberattacken, die nehmen halt doch spürbar zu, wenn man mal so die Medien verfolgt. Und das sind eigentlich so die Top 3, ich sag mal, Treiber für die Datensouveränität, die Studie offengelegt hat.
Ja, genau. Also Datensouveränität bedeutet für uns ja gerade diese selbstbestimmte Kontrolle über die eigenen Daten zu behalten. Und da spielt auf der einen Seite eben die gesetzliche Vorgaben, die das beeinflussen, spielen offensichtlich die größte Rolle, aber natürlich auch das Thema Sicherheit. Denn wenn jemand anderes die Kontrolle übernimmt über mein Netzwerk, meine Datenbanken, dann habe ich natürlich ein Riesenproblem. Also auch das wird gesehen. Letztendlich also eigentlich ein recht ausgewogener Blick drauf, ne? Also recht unterschiedliche Faktoren. Compliance, dann aber auch natürlich schon irgendwo auch deutlich, 46% sagen eben politische Entwicklung in den USA, sicherlich ein Treiber, und dann aber eben auch Cybersecurity. Also ich glaube, das war für mich einer der stärksten und spannendsten Ergebnisse der Studie.
Für mich vielleicht auch nochmal als Augenöffner war tatsächlich auch nochmal diese gesetzlichen Vorgaben, wie weitreichend das überhaupt ist, gepaart mit dieser geopolitischen Situation. Weil, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, nehmen wir mal den EU Data Act, der eigentlich ja sagt, man hat eine Selbstbestimmung zu den Daten, man kann seine Daten verwenden, wie man sie letztendlich möchte. Und der EU Data Act, der zielt ja sehr stark auf IoT-Daten noch ab. Wenn jetzt tatsächlich ein deutscher Unternehmer irgendwelche Geräte hier stehen hat, Maschinenteile aus den USA, und er liefert halt Sensordaten beispielsweise immer in die USA, damit die Maschine auch richtig gewartet werden kann, beispielsweise. Und er kommt jetzt beispielsweise auch auf die Idee, ich möchte jetzt aber sowas wie Predictive Maintenance machen und einen deutschen Anbieter beispielsweise dafür beauftragen, dann ist es halt meist nicht so gegeben, dass ein einfacher Datenaustausch auch stattfindet, sondern es liegt alles in der Hoheit dann der USA oder in der USA ansässigen Institution, unterliegt dort halt auch der Gesetzgebung, den gesetzlichen Beschränkungen, auch den Offenlegungspflichten in Amerika. Ich glaube, es ist jetzt Cloud Act oder sowas in der Richtung, dass die amerikanische Regierung auch ständig in die Daten auch reingucken können. Das können schon große Hürden und Hindernisse sein, einfach auch an seine eigenen Daten ranzukommen. Also insofern ist auch eine große Abhängigkeit. Und das ist auch, ich finde, ein gutes Beispiel, um auch die Relevanz aufzuzeigen, wie wichtig und wertvoll da Souveränität eigentlich auch ist.
Absolut, absolut, genau. Die aus meiner Sicht Gretchenfrage in dieser Studie war dann die nach den Maßnahmen. Also jetzt haben wir verstanden, jawohl, das ist wichtig, es wird auch wichtiger. Wir haben die Treiber verstanden, die recht vielfältig sind. Und dann natürlich die Frage, okay, und was macht ihr denn jetzt? Was sind die konkreten Maßnahmen, Dinge, die ihr jetzt vornehmt, liebe Unternehmen? Vielleicht kannst du uns da mal kurz durch die Antworten führen.
Ja, gerne. Auf Platz 1 haben wir tatsächlich eine Stärkung von hybriden Strategien. Liegt ja eigentlich nahe, dass man solche Wege beschreitet. Hybride Strategien sagen jetzt ja eigentlich nichts anderes aus als, okay, ich schaue mir meine Daten genau an und schaue, wo kann ich diese Daten denn am besten abspeichern. Kritische Daten typischerweise kommen bei mir ins eigene Rechenzentrum, dann habe ich die volle Kontrolle. Nicht zu kritische Daten beispielsweise kann ich immer noch in die Cloud geben, weil das für mich nicht so kritikal ist, falls man die Verbindung abbricht oder vielleicht auch irgendwas gesperrt wird oder sonstiges in der Richtung. Das ist auf jeden Fall Maßnahme Nummer 1 mit 51%. Dann haben wir mit 50% Investment in Cybersecurity. Aber ich denke mal, das ist stark, sehr stark auch regulatorisch getrieben und halt auch von dem, was wir halt auch tagtäglich auch beobachten, jetzt auch zunehmend mit dem Ukraine-Krieg und sonstiges ist das meines Gefühls auch nochmal stärker geworden, was Cybersecurity angeht. Und was wir natürlich doch noch haben, ist jetzt auch vermehrt, und das war das Erstaunliche in der Studie, die Nutzung regionaler und lokaler Cloud-Anbieter. Also die sind sichtlich gestärkt worden, das meinen zumindest 36%, dass sie dies implementieren oder dort halt hin auch ihre Daten packen, bis hin zu 19%, die sagen, okay, wir gehen zurück auf On-Premise-Systeme und nutzen die jetzt wieder verstärkt.
Ja, das ist natürlich schon der Hammer, sage ich mal. Ja, also Stärkung Hybrid-Strategie ist ja letztendlich erstmal auch was anderes als Cloud First oder Cloud Only. Vielleicht ist Cloud First sogar noch, passt sogar noch dazu, aber eigentlich war ja der Trend der letzten Jahre Cloud, Cloud, Cloud. Ja, da geht alles hin, da ist immer so die Zukunft und Hybrid heißt ja, naja, ich mache dann doch nicht alles in die Cloud. Und ich glaube, das ist natürlich erstmal eine Reaktion, die man sehr gut verstehen kann und die dann auch noch vielleicht eher eine Anpassung der bestehenden Strategie ist oder auch noch irgendwo da reinpasst. Aber dieses verstärkte Nutzung von On-Premises-Systemen, ja, das könnte man natürlich sagen, okay, ist vielleicht Teil einer hybriden Strategie, verstärkt reinzugehen. Aber 19% ist schon gar nicht so wenig, finde ich, die jetzt sagen, hey, das wollen wir machen. Man hört ja auch das Thema Repatriation, also Cloud-Workloads quasi zurückzuholen. Das haben aber nur 8% haben gesagt, dass sie das vorhaben. Vielleicht ist das auch schon viel, dass sogar 8% das vorhaben. Aber das ist mal so dieses quasi, ich hole was zurück, das machen jetzt wirklich eher weniger. Verstärkte Nutzung heißt ja, ich habe was oder ich möchte jetzt zukünftig, wenn ich das entscheiden kann, ja tendenziell mehr da machen.
Ja, genau. Also ich finde 8% finde ich schon viel. Also von heute auf morgen zu sagen, ich ziehe Sachen aus der Cloud zurück, entgegen dem Trend, dass er eigentlich alles in die Cloud zieht und auch die neueste innovative Funktionalität ausschließlich in der Cloud verfügbar ist. Finde ich schon erstaunlich.
Hallo zusammen. In der Daten- und KI-Welt gibt es viele, viele spannende neue Entwicklungen, aber auch genauso viele neue Herausforderungen. KI-Agenten sind natürlich das Thema des Jahres, aber wie man sie operationalisiert, skaliert, wirklich in die Organisation bringt, ist für viele noch ein Riesenproblem. Datenprodukte ist jetzt schon seit einiger Zeit ein Mittel der Wahl, um das Verteilen von Daten, das Nutzen, das Verbreiten von Daten in der Organisation besser voranzubringen. Aber auch hier ist es gar nicht so einfach, die dezentrale Ownership für Daten tatsächlich umzusetzen oder letztendlich Marktplätze zu bauen, die auch funktionieren und letztendlich auch mit den Datenkontrakten richtig umzugehen. Also auch da viele Themen. Oder Governance, für viele momentan ein heißes Thema. Nicht nur der EU AI Act ist da einiges, sondern vor allem geht es auch um die Frage, wie bringe ich das eigentlich zusammen? Data Governance und AI Governance. Denn es muss zusammen, um letztendlich eine funktionierende und akzeptierte Governance überhaupt aufzubauen. Letztendlich also viele Themen, die wir behandeln werden auf dem Data und AI Summit am 12. und 13. November in Würzburg. Es gibt sehr viel Analysten-Input von uns, von BARC. Aber natürlich auch die Gelegenheit, sich auszutauschen mit seinen Peers, um auch da zu lernen, wie es andere umzusetzen. Wir versorgen euch mit dem Rüstzeug, die richtigen Weichen für 2026 zu stellen, um mit Daten und KI wirklichen Geschäftsnutzen zu generieren. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns am 12. und 13. November in Würzburg. Bis dahin. Ich denke mal, Investment in Cybersecurity, das ergibt total viel Sinn, passt ja eigentlich auch genau zu den Treibern, wenn da ein großer Treiber ist, dass dann auch da investiert wird. Also ich glaube, das passt ganz gut. Und diese regionalen, lokalen Cloud-Anbieter, die erleben natürlich jetzt gerade, glaube ich, schon einen echten Aufwind. Also da haben wir, glaube ich, schon viel, was man ja auch sehen kann. Man, selbst wenn man jetzt, sagen wir mal, eine Tageszeitung aufschlägt oder irgendwo ein anderes Medium, dann machen ja auch die einschlägigen Anbieter. Hier in Deutschland ist es natürlich vor allem Stackit, aber auch Ionos, also auch Anbieter, die mehr so aus dem Webhosting, mehr so eigentlich aus dem, zum Teil ja auch so B2C oder sag mal Angebote für kleinere Unternehmen eigentlich immer stark hatten, glaube ich, sehen da jetzt wirklich den Rückenwind und bieten auch jetzt immer mehr so professionelle Angebote an, also professionell im Sinne von für die entsprechende Kundschaft, also auch größere Unternehmen, größerer Mittelstand, um eben letztendlich auch AI-Services anzubieten, Datenbanken, Data-Hosting etc. Siehst du das auch?
Ja, das sehe ich auch. Kann ich auch voll bestätigen. Aber ich kann auch eine zweite Perspektive auch noch hinzufügen. Das bleibt natürlich auch nicht unbemerkt vor den Großen, auch vor den Hyperscalern beispielsweise und halt auch vor verschiedenen Anbietern von Data- und Analytics-Software. Die fangen natürlich auch an, hier lokal Datencenter hochzuziehen beispielsweise oder zu nutzen, um genau diesen Datensouveränitätsgedanken dann auch gerecht zu werden und die Sorgen der Kunden auch ein bisschen ja, wegzunehmen.
Ja, wobei ich finde, lokale Data Center gab es ja schon immer oder gibt es ja schon lange, weil gerade Frankfurt ist ja einer der Hauptstandorte in Europa. Und ich würde sagen, alle großen Hyperscaler haben hier schon was, aber nur ein Data Center hier zu haben, reicht halt nicht. Ne? Und deshalb ist es schon natürlich sehr auffällig, dass eben genau dieses Thema, manche nennen es so European Sovereign Cloud oder ähnliches, dass das jetzt schon sehr, sehr stark gepusht wird. Meine Wahrnehmung war, Google hat es sehr früh aufgegriffen, hat auch ein paar Softwarelösungen, die on-premises verfügbar sind, gerade jetzt zum Beispiel Gemini als GenAI-Modell oder als LLM, kann man auch on-prem bekommen und das wurde auch von Google aktiv positioniert als eine Möglichkeit der Herstellung von Datensouveränität, dass ich eben auch sozusagen on-prem Software nutzen kann. Microsoft war auch eigentlich sehr früh dabei, um da zu positionieren, so hey, ja, wir schützen eure Daten. Ich fand die Kommunikation zum Teil recht interessant, das so zu lesen, ja, also weil zum Teil stand da auch letztendlich wortwörtlich drin, ja, wir werden alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um den Zugriff der amerikanischen Behörden zu unterbinden oder zu versuchen zu verhindern, was natürlich keine Garantie ist. Ne? Und das, also jeder, der das liest, glaube ich, dem wird das auch klar. Das ist natürlich erstmal so, okay. Und das ist natürlich weitergegangen auch. Und Amazon ist so aus meiner Sicht jetzt auch dabei, haben jetzt kürzlich nämlich angekündigt, dass es jetzt auch von ihnen die European Sovereign Cloud gibt, wo also dann auch weitergehende Garantien sozusagen auch abgegeben werden, wie jetzt diese Daten souveräne gehalten werden. Das geht nach dem, was da vorgestellt wurde, Ende diesen Jahres auch an den Start. Und was da genau passiert, ist, glaube ich, ganz interessant, ja, weil es geht ja, glaube ich, bis dahin, dass auch die nicht nur die Rechenzentren hier sind, sondern dass sie eben auch abgeschottet sind, ja, also dass jetzt auch kein Backup in die USA geht oder sowas. Und das geht bis dahin, dass auch die Mitarbeiter die entsprechende europäische Staatsbürgerschaft haben müssen. Also es ist dann am Ende doch, ja, dass sie einem einfach nicht einem anderem Recht unterliegen. Das ist, glaube ich, hier der entscheidende Punkt, weil es gibt genau diesen Act in den USA, der letztendlich am Ende ja doch den Zugriff ermöglicht, auch wenn das irgendwie erstmal gerichtlich verteidigt wird, sonst irgendwas, aber am Ende gibt es die rechtliche Grundlage für den Zugriff, das ist zumindest mein Verständnis. Und dem halt entgegenzuwirken, das ist nach, so wie ich das verstehe, eigentlich das Hauptthema dieser European Sovereign Cloud, ja, das möglichst halt wirklich in Europa ohne Zugriff von außen, von anderen Staaten, eben hier darzustellen. Und so ist ja nicht nur USA, es geht ja auch um China und andere Staaten letztendlich. Ne?
Ganz, ganz wichtiger Punkt, es muss doch rechtlich alles abgesichert sein und es muss natürlich auch hier liegen, definitiv. Und was ich vor allen Dingen in meinem Bereich, im Datenmanagement-Bereich sehe, ist, dass vor allen Dingen halt auch AWS jetzt auch häufiger genannt wird und damit auch hausieren gegangen sind, hey, hör mal zu, wir bieten jetzt Souveränität, weil wir jetzt auf AWS setzen und die haben halt diese souveräne Umgebung jetzt hier in Europa hochgezogen.
Wobei die noch gar nicht live ist.
Ja, aber das ist das, was man halt sieht. Also die Hersteller, das ist die Kernaussage, springen halt auf diesen Zug auf. Sie nehmen auch die Sorgen ernst und reagieren darauf.
Genau, und das ist natürlich auch was wir sehen jetzt zum Beispiel beim letzten Data Festival. Gab es eine ganz neue Kombination, dass eben Dremio, die wir alle ja kennen, dann aber vor Ort war mit Stackit sozusagen zusammen im Huckepack. Und das ist natürlich eine interessante neue Kombination. Das ist eben sozusagen die lokalen Cloud-Provider jetzt eben dann auch neue Partnerschaften schließen mit den entsprechenden Softwareanbietern, die dann diese Möglichkeiten auf den lokalen Clouds bereitstellen. Und das ist natürlich dann auch wiederum spannend, ja, zu sehen, wie jetzt da neue Partnerschaften, neue Kooperationen entstehen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein gutes Stichwort, weil jetzt gerade auf dem Data und AI Summit werden wir das Thema natürlich wiederum sehr platzieren. Ich freue mich schon sehr. Wir machen eine Panel-Diskussion dazu, werden also da verschiedene Perspektiven dazu hören und sehen. Wir werden die Frage im Mittelpunkt stellen, was können wir jetzt konkret tun? Also wie sieht das jetzt ganz konkret aus für mich als Datenverantwortlich im Unternehmen oder als Organisation insgesamt, ja, welche Einschränkungen muss ich dann vielleicht doch in Kauf nehmen, wenn ich auf eine Alternative zu dem als sonst üblichen Modell der Hyperscaler gehe? Womit muss ich eigentlich dann rechnen? Was ist mit Migration von Daten? Ja, wie kriege ich eigentlich diese Klassifikation konkret umgesetzt? Und da gibt es ja doch dann, glaube ich, einige interessante Fragen, die man diskutieren kann. Also das wird auf jeden Fall ein Thema auf dem Data und AI Summit 12. und 13. November. Und denke, dass man da dann auch nochmal quasi so ein bisschen konkreter auch weiter besprechen kann, wo stehen wir da jetzt?
Ja, das wird ein großes Event. Freue mich auch schon sehr drauf.
Und die Frage, wo stehen wir jetzt? Wir planen schon die nächste Auflage unserer Befragung. Ich glaube, das wird auch nochmal spannend, wenn wir quasi so ein Jahr später, das wollen wir nämlich in Q1 machen, wenn wir letztendlich ein Jahr später nochmal hören, wie steht's denn jetzt? Und ich bin schon super gespannt auf die Entwicklung. Ja, ist es vielleicht noch wichtiger geworden oder ist der, sag mal, dieses war ja doch erstmal so ein Aufwallen. Ist das jetzt schon wieder weniger? Weiß ich nicht. Da würde ich mich sogar gar keine Hypothese zu machen trauen. Also da bin ich auch schon super gespannt drauf. Insofern, alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr dann demnächst vielleicht von uns was seht, eine Bitte an einer Befragung teilzunehmen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das macht. Wir werden es wieder kurz halten. Das heißt also, das wird eine Befragung auch wieder sein, die man relativ schnell machen kann. Und da eben eine kurze Meinung abzugeben, wäre extrem schön für uns. Vielen Dank jetzt schon mal dafür.
Auf jeden Fall.
Tim, das war, glaube ich, so ein guter, kurzer Überblick.
Mhm.
Und vielen Dank, dass du da uns einen kleinen Einblick gegeben hast.
Ja, gerne.
Wir werden zusammen jetzt auch das Thema weiter treiben. Data und AI Summit, 12. und 13. November haben wir erwähnt. Die nächste Studie steht ins Haus dazu. Also insofern geht das Thema weiter bei uns. Danke dir und bis bald.
Ja, gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Bis bald.